gar keine Verbindung zum Glauben hat. Aber wir hatten deswegen schon mehrere sehr intensive Gespräche. Ich wollte jetzt leider mein Handy kaputt gehen, deswegen kann ich das nicht direkt vorlesen. Aber ich versuche ein paar Dinge so weiterzugeben, die er geschrieben hat. Er grüßt zum Pfingstfest alle Christen, die heute ja, so war er die Überzeugung, das wichtigste Fest feiern, neben der Geburt von Jesus. Wenn ich ihn das nächste Mal treffe, werde ich ihn darauf hinweisen, dass Ostern noch wichtiger ist als die Geburt von Jesus. Und er begrüßt die weltlichen Leute zum Pfingstfest, weil die eben nach alter Tradition oder nach uralter heidnischer Tradition, dass diese Zeit immer gefeiert haben als Frühlingsbeginn und als neues Leben. Und er hat für beide Gruppen ein Foto eingestellt. Für die einen Foto von Blüten für den Frühling und für die Christen ein Bild von den drei Kreuzen auf Golgatha. Dann könnte man drüber lachen und sagen, was für ein unwissender Mensch. Pfingsten wird doch eine Taube immer als Symbol gezeigt. Aber ich war überrascht. Noch nie habe ich einen Gruß von den christlichen Politikern gekriegt. Vor allem noch niemals zu Pfingsten. Ohne dass dieser Mann das weiß, hat er mich heute was ganz Wichtiges gelernt. Und zwar wirklich über Pfingsten. Daran will ich euch teilhaben lassen. Predigtext für heute, der hat mir nämlich diesen Zusammenhang erst deutlich gemacht, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 11. Da heißt es in den ersten 9 Versen, und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Wort. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinia und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Also sowas ähnliches wie Pech, aber nicht her. Das ist ja, diese Region, in der das passiert ist, ist ja bis heute voller Erdöl. Und das Dickste davon ist eben so klebrig, dass man damit dauerhaft was zusammenkleben kann. Und sie sprachen wohl an, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen, welche die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie den Herr über die ganze Erde. Das, was hier berichtet wird, ist ungefähr 5000 Jahre vorher passiert. Aber noch heute sagt man im Deutschen für unverständliches Reden Babbel oder Babel. Das, was uns hier berichtet wird, ist ein Problem der Menschen von Anbeginn. Im Paradies handelt die Schlange, Adam und Eva, diese Lüge nahegebracht. Wenn ihr nicht auf Gott hört, werdet ihr sein wie er. Ziemlich schnell hatte sich diese Katastrophe ereignet, dass sie eben tatsächlich nicht auf Gott gehört haben, sondern eher der Schlange geklaut haben. Und statt zu sein wie Gott, war die Tod zu ihnen durchgebrochen. Aber von diesem Tag an ist dem Menschen dieses Bestreben, ohne Gott so zu sein wie er, über alles selber zu bestimmen. Von diesem Tag an ist im Menschen diese Sucht, ohne Gott so zu sein wie er. Das heißt letzten Endes, sich selber an seine Stelle zu setzen. Es war eine lange Zeit vergangen, nämlich bis zu den Tagen Noahs, aber das Ganze noch nicht vollständig durchgedrungen, dass die Leute das versucht hätten, so zu sein wie Gott. Und da war schon sehr viel Bosheit über die Erde gekommen, so weit, dass es Gott gereut hat, dass er den Menschen überhaupt gemacht hat. Deshalb die Sintflut, deshalb der Versuch eines Neuanfangs mit Noah und seiner Familie. Und dann vergehen wieder nur ein paar hundert Jahre und das ganze Elend beginnt. Und dieses Mal wirklich so, dass sie sagen, wir wollen eine Stadt bauen, einen Turm, der bis zum Himmel geht. Ja, das kann man sagen, ist ja logisch, das kriegt kein Mensch hin, auch bis heute nicht. Wie überheblich waren die Leute bloß? Man kann heute rechnen, wie hoch man maximal mit Lehm bauen kann. Das sind nur ein paar hundert Meter, dann ist man noch nicht am Himmel. Aber auch mit Beton geht es nicht sehr viel weiter als ein Kilometer. Und mit Stahl ist dann auch irgendwann Schluss. Kann man heute alles ganz gut ausrechnen, wann der Druck des eigenen Gewichtes zu groß wird, um die Stabilität dann zu zerstören. Aber vielleicht überrascht es deswegen, wenn Gott sagt, das haben sie angefangen zu tun und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Vers 6, das heißt in unserer Sprache heute. Wenn Menschen erstmal anfangen, wirklich etwas endgültig ohne Gott zu tun, dann gibt es keine Grenzen. Der heutige Turmbau geht viel weiter, als das noch damals passiert ist. Wir sind im Moment gerade Zeugen dessen, dass man nämlich weltweit in den Geheimnissen des Lebens rumschreibt. Das, was noch vor 5 Jahren fast undenkbar schien, dass man nämlich mit Gentechnik in den Bauplan des Lebens Veränderungen vornimmt, ist im Zuge dieser sogenannten Corona-Krise mit einem Mal weltweit akzeptiert. Und es ist buchstäblich das passiert, was Gott damals vor diesen tausenden Jahren gesagt hat. Weil der Mensch angefangen hat, solches zu tun, wird nichts mehr verwehrt werden. Es hat nochmal 4000 Jahre gedauert, bis der Anfang dieser Rebellion gegen Gott sich vollendet, also in der heutigen Zeit. Es hat nochmal mehr als 4000 Jahre gebraucht, bis aus dem Anfang der Rebellion gegen Gott die Vollendung wird, wie wir es in unseren Tagen jetzt erleben. Das ist eine lange Zeit. Generationen und Generationen sind dabei über die Erde gegangen. Zeiten der Gnade und Zeiten des Gerichts haben sich abgewechselt. Jetzt nähern wir uns dem Ende der Zeit. Wenn wir diesen Text lesen, dann hat er 2 Aspekte. Das ist einmal die menschliche Seite, die Pläne und die Ziele. Und dann ist auf der anderen Seite die Seite Gottes. Die menschliche Seite, wir bleiben immer zusammen. Wir zeigen, wer die Herren der Erde sind. Wir machen uns einen Namen und wir erobern auch noch den Himmel. Man ist ja schon ein Stückchen weitergekommen. Den Mond hat man in meiner Kindheit erobert und jetzt in den nächsten Jahren hofft man dann endlich den Mars zu besiedeln. Das ist ganz nüchtern, die Fortschreibung dessen, was damals passiert. Menschen machen sich einen Namen. Auch da in die Geschichte der Menschen zurück, der Menschheit zurück gucken, ist das immer das Bestreben, selber was Großes zu sein. Wie das bei einem der Größten seiner Zeit geendet hat, haben wir gerade gehört, bei Nebukadnezar. Er hat darüber den Verstand eingebüßt, hat danach Gott für eine kurze Zeit geehrt und danach ging diese Verrücktheit weiter. Jetzt gucken wir mal die andere Seite. Aus menschlicher Sicht war das das Gewaltigste, was man sich zu der Zeit überhaupt nur vorstellen konnte. Aus göttlicher Sicht war das so tödlich, dass er das vom Himmel aus noch nicht mal sehen konnte, sondern extra herniederfahren musste, um sich das mal anzugucken. Das muss für uns mal klar sein. Die gewaltigsten Ideen der Menschen, auch wenn sie umgesetzt werden, sind so tödlich, dass, falls Gott pupsen würde, das einfach weggeblasen wird. Es ist ohne Bedeutung. Und trotzdem rennen die meisten Menschen durch. Ich hoffe sehr, dass für uns alle diese andere Seite entscheidend ist, weil das die wirkliche Wirklichkeit ist. Die Sicht Gottes, die ist auch für jeden Menschen offen. Was ich heute so weitergebe, ist kein geheimes Wissen. Kann jeder Mensch auf der Erde, der hören oder sehen kann, selbst entdecken oder sich von anderen weitergeben lassen. Und trotzdem gehen die allermeisten Menschen auf diesen Irrwurf. Wir wollen sein. Das Ende ist bekannt. Der Turm wird nicht gebaut, obwohl man sich sehr viel Mühe gegeben hat. Man kann heute noch die Reste davon finden. Und Gott hat genau das gemacht, was die Menschen nicht wollten. Er hat sie über die ganze Erde verschleppt. Und jeder hatte von diesem Tag an eine andere Sprache. Das können wir heute vermuten, wie viele Menschen damals an dieser Aktion beteiligt waren. Woher kann man dieses
Verhältnis?
Der Anzahl der heute bekannten Sprachen. Das sind weniger als 7000. Da gibt es dann noch einige Dialekte dazu. Sächsisch, Erzgebirgisch, Bayerisch. Sogar hier verstehen sich die Leute sehr schwer. In der Schweiz spricht man offiziell Deutsch, aber bei jedem Fernsehbeitrag muss man den Hochdeutschtext unten als Lauftext mit einblenden, sonst denkt man, was ist das? Was mir heute durch diesen Text dieses Politikers bewusst geworden ist, ist, dass Gottes Reparaturprogramm tatsächlich genau andersherum läuft, als das, was damals in Babel passiert ist. Wir gucken einmal dazu in Johannes 12. Jesus antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt aber ist meine Seele gestürzt, und was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht. Und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagt er antwortend, welches Blut es ersterben sollte, bis 23. Heute Morgen die Nachricht des Politikers gelesen hatte, habe ich wegen dieses Bildes von Ostern gelächelt und habe gedacht, ich muss ihn anrufen. Wenn er das nächste Mal die Christen grüßt, dann muss ich ihn vorher beraten. Weil dann habe ich gemerkt, dass Gott mich genau durch diese Botschaft das Wichtigste über Pfingsten gelehrt hat. Ich pflege alle Dinge in meinem Leben so Gott hinzulegen. Und ich habe das auch so gemacht, ich habe gesagt, Herr, was hat dieses Osterbild mit Pfingsten zu tun? Und dann bin ich an diesen Vers gekommen. Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das verbinden wir automatisch mit der Osterbotschaft. Und das Erhöhtwerden mit der Erhöhung am Kreuz. Wenn wir aber dann die Berichte des Evangeliums lesen, dann sind ja sogar alle Gläubigen vom Kreuz weggeflohen. Es muss also dieses Erhöhtwerden und zu mir ziehen noch eine zweite Bedeutung haben. Die Erhöhung am Kreuz war eine vorübergehende Erhöhung. Das heißt, so wie die Schlange bei Mose in der Wüste erhöht war, damit alle, die darauf ihren Blick
richten,
diesen tödlichen Biss der Schlange gerettet werden. So muss der Christus erhöht werden. Dass jeder, der sein Vertrauen nicht mehr auf sich selbst, sondern auf ihn selbst gerettet wird. Das ist absolut. das Zentrum des Evangeliums. Aber es geht noch weiter. Noch am selben Tag ist es von Gott wieder abgenommen worden, begraben und am dritten Tag auferstanden. Dann war er 40 Tage bei selben Jüngern auf der Erde, für alles sichtbar und erlebbar. Dann wurde er aufgenommen in den Himmel. Und seinen Jüngern den Auftrag, er sagte, wartet, bis ich angetan werde mit Kraft aus der Welt. Das ist zu Pfingsten passiert. Das Faszinierende ist, bei dem Turmbau von Babel kommt Gott runter und zerstreut. Und Jesus geht hoch und sammelt. Das ist die wichtigste Botschaft von Pfingsten. Und die Verwirrung der Sprachen wird aufgehoben. Wofür steht Sprache? Für den Geist des Menschen. Weil Geist und Odem ist dasselbe Wort. Wir können kein einziges Wort sagen, ohne dabei unseren Atem damit zu tun. Wir sprechen, was in unserem Geist ist, in unserem Innersten. Und indem Gott dort die Sprache der Menschen verwirrt, um ihre Gott Ähnlichkeit endgültig zu zerstören, teilt er die Menschen in Individuen, die nicht mehr in der Lage sind, ein und dasselbe Ziel zu verfolgen. Das Rettungsprogramm in Jesus Christus macht genau das Gegenteil. Es macht Individuen unabhängig von ihrer Sprache, Kultur, Herkunft, gemeinschaftsfähig und richtet sie aus auf die Gedanken Gottes. Pfingsten ist das Gegenprogramm zu Babel. Wir erleben das, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, ganz praktisch. Dass wir nämlich durch den einen Geist, durch den Heiligen Geist Gottes verbunden sind mit Gläubigen auf der ganzen Erde. Völlig unabhängig von ihrer Herkunft, Tradition, Erziehung, Charakter. Eins gemacht in Christus, in der Lage, das Reden Gottes zu verstehen und zu tun. Dafür preise ich ihn. Das ist so außergewöhnlich, überaus kostbar. Und so können wir unser eigenes Leben eigentlich jeden Tag überprüfen. Wenn wir uns missverstehen, wenn wir nicht zu einem gemeinsamen Ziel finden, ist das immer ein Zeichen dafür, dass wir nicht geleitet sind von Gottes Geist. Das kann man nicht von vornherein sagen, dass es an einem oder an beiden Teilen liegt. Beides ist möglich. Das sehen wir auch ganz klar in der Apostelgeschichte. Die Apostel waren selten automatisch einer Meinung, aber sie sind immer eines Geistes geworden. Und das heißt, sie mussten beraten, sie haben gefastet oder gebetet und dann sind sie dem Reden des Heiligen Geistes gefolgt. Gott sei Dank funktioniert es bis heute so in der Gemeinde. Und dazu wollen wir uns neu herausfordern lassen bei diesem Pfingstfest. Wissend, dass er damals runtergekommen ist, um die Menschen auseinanderzutreiben, wieder erhöht worden ist und alle, die an ihn glauben.
Wir haben ihn heute.